Also, der Grundgedanken in Jesus Christus wird der unsichtbare Gott sichtbar. Ich habe auf die Kyrios-Worte hingewiesen, Johannes-Evangelium, mein Herr und mein Gott, Johannes 20, Vers 28. Auch in der Briefliteratur, 1. Johannesbrief, Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also in der Theologie, in der frühen Theologie merkt man eigentlich, dass nachdem die Zeit des Neuen Testaments verebbt, kommen die ersten theologischen Schriftsteller, Briefeschreiber, zum Beispiel Ignatius von Antiochien oder andere, die apostolischen Väter, die sind alle noch vornizänisch. Also ich habe gar nicht so sehr das Konzil von Nicäa. Nicäa wird als, bei Swedenborg als der Sündenfall der christlichen Theologie dargestellt. Und er findet im 4. Jahrhundert da. Das Neue Testament hört so im 1. Jahrhundert, vielleicht Anfang 2. Jahrhundert auf. Und da sind ja noch ein paar Jahrhunderte. Und da gibt es noch sehr interessante Schriftsteller. Und das, was Swedenborg eigentlich sagt, kann man auch begründen mit frühen Kirchenschriftstellern. Vielleicht bringe ich das eine oder andere noch. Aber eben dieser Kyrios-Titel, den haben wir jetzt gefressen, denke ich mal. Dann, ich habe mir hier jetzt zwei Stellen ausgewählt, erstens aus dem 2. Korintherbrief und aus dem Kolosserbrief. Es ist an und für sich ja so, dass Swedenborg sagt, das muss ich vielleicht doch sagen, Thema biblische Begründung, ich habe mir auch dafür den Anfang eigentlich ein bisschen vorgenommen. Es gibt ja wahrscheinlich keine christliche Glaubensgemeinschaft, die ihren Glauben nicht biblisch begründet, nicht wahr? Also eine Bibel und tausende von Glaubensgemeinschaften und alle sind sie der Meinung, sie begründen ihre Sache biblisch. Die Bibel ist kein theologisches Lehrbuch, sondern die Bibel ist ein Springbrunnen, wo die Wassertropfen nach rechts und links runterfallen, um mal so ein Bild zu verwenden. Da sind Schriften aus verschiedenen Zeiten, von verschiedenen Leuten und so weiter. Also ein theologisches Lehrbuch ist sie jedenfalls nicht. Und außerdem hat ja auch keiner von denen, die da jetzt in der Bibel sind, geahnt, dass sie in die Bibel kommen. Also Paulus hat es sicherlich nicht erahnt, dann hätte er sich an manchen Stellen vorsichtiger ausgedrückt, nicht wahr? Also wer euch ein anderes Evangelium verkündigt als ich, der sei verflucht, nicht wahr? Das hätte er wegradiert, wenn er gewusst hätte, was aus ihm gemacht wird und so weiter. Also mit dem Versuch, die ganze neukirchliche Theologie biblisch zu begründen, müsste eigentlich auch eine Problematisierung des Anspruchs verbunden werden, sich auf eine biblische Begründung einzulassen. Ich habe mich jetzt in gewisser Weise dem evangelischen Diktat gebeugt. Man muss auch noch sagen, dass es an und für sich zum Geist der Übergangszeit dieser Mittelbildungsperiode, von der ich am Anfang sprach, hineinpasst, dass man überhaupt noch mal eine christliche Bibel zusammengestellt hat. Denn das Wort Gottes in neutestamentlicher Zeit ist Jesus Christus. En arche en hologos. Im Anfang war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also in neutestamentlicher Zeit haben wir an und für sich kein geschriebenes Wort Gottes mehr, sondern ein lebendiges Wort Gottes. Und wenn ich das so sage, wir haben Lorberfreunde unter uns, die Vollendung dieses Geschehens ist das innere, lebendige Wort. Nicht wahr? Dass der das Wort ist, nun endlich in unserem Herzen anfängt zu sprechen. Das also nach jüdischem Vorbild, nach der Biblia Hebraica, Torah und Propheten und Schriften, dass nach jüdischem Vorbild ein neues Testament zusammengestellt wurde, ist eigentlich schon ein Zeichen davon, dass man die Bedeutung des Christusgeschehens, dass das Wort Fleisch wird, lebendig wird, Person wird, nicht mehr richtig verstanden hat. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Ich beuge mich hier ein Stück weit der evangelischen Selbstverständlichkeit, dass alles aus der Bibel begründet werden muss. Aber das muss man auch problematisieren. Aber bleiben wir mal bei dem Versuch. Swedenborg, das habe ich in der Pause, bin ich darauf angesprochen worden. Von daher versteht man noch, Swedenborg weiß, dass das Wort Gottes in neutestamentlicher Zeit Jesus Christus ist. Und sagt deswegen, wenn wir schon ein geschriebenes Wort Gottes in neutestamentlicher Zeit akzeptieren, dann sind das die verschriftlichten Worte des Wortes, nämlich Jesu Christi. Und wo finden wir die? Die finden wir in den Evangelien. Und wo finden wir sie noch? In der Apokalypsis Jesu Christu, dem letzten Buch der Bibel, in der Apokalypse Jesu Christi. Also gehören, wenn überhaupt, zu einem neutestamentlichen Kanon nur die vier Evangelien und die Apokalypse. Punkt. Und Paulus ist ein großer Kirchenschriftsteller, aber nicht Heilige Schrift. So. Aber das mal jetzt für uns. Wir bleiben jetzt hier ein Stück weit im Rahmen, den die evangelische Kirche aufspannt. Akzeptieren diesen Dialograhmen. Und dann ist also auch Paulus mit drin. Paulus schreibt, also der nächste Begriff ist der Begriff des Bildes. Ich hatte den Begriff des Kyrios erwähnt und ich bringe jetzt den Begriff des Bildes. Da heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, dass Jesus das Bild, im Griechischen die Eikon, die Ikone, also Jesus ist das Bild Gottes, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 4. Und im ersten, also im Kolosserbrief 1, Vers 15 heißt es, Jesus Christus ist das Bild, und jetzt kommt noch ein Adjektiv dazu, das Bild des unsichtbaren Gottes. Also damit können wir auch, und ihr wisst, die Bildtheologie, griechisch ja Eikon, also Ikone, die Ikonentheologie hat dann besonders in der Ostkirche sich weiterentwickelt. Also da ist der Gedanke drin, dass Jesus Christus eben das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ganz nahe an dem, was Swedenborg schreibt, wahre christliche Religion 787. Der Glaube der neuen Kirche lehrt uns den sichtbaren Gott, Deus Visibilis, den sichtbaren Gott zu verehren, indem der unsichtbare Gott, der Deus Invisibilis, wohnt wie die Seele im Leib. Das ist die Bildtheologie. Und die ist aber auch johannäisch, denn im Ende des Prologs, der ist ja nun von ganz grundlegender Bedeutung, heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der einzig geborene Gott, der Monogenes-Theos. Man kann, wenn man die Inkarnationstheologie vertritt, dass ein Sohn von Ewigkeit Mensch wird, dann übersetzt man der eingeborene Gott, nicht wahr? Quasi der inkarnierte Gott. Aber wenn man sagt, da ist ja kein Sohn von Ewigkeit her eingeboren, dann übersetzt man das Monogenes mit der einzig geborene Gott. Gott war bisher nicht geboren, jetzt ist er eben der einzig geborene Gott. Auch eine Ungeheuerlichkeit, wie Gott geboren sein kann. Also niemand hat Gott je gesehen, der einzig geborene Gott aber, der an der Brust des Vaters ruht, der hat ihn uns kundgetan, griechisch exegesato, also exegetisiert, interpretiert. Also hier ist jetzt, sagen wir mal, streng genommen nicht die Bildtheologie da, dass Jesus also Gott abbildet, sondern so eine Art Tontheologie, kann man sagen, dass Jesus Gott hörbar macht. Dass er ihm eine Stimme gibt. Und das ist ja eigentlich auch eine Interpretation des Begriffes Person. Ihr wisst, dass Person, man ist nicht ganz sicher, wovon man sich das ableiten muss, aber eine Ableitung, die schon in der Antike vorgenommen wurde, ist, dass man Person von Personare ableitet und Personare heißt hindurchtönen. Das heißt also, durch Jesus Christus tönt Gott hindurch. Und das sagt das Johannesevangelium hier. Johannes Evangelium sagt auch in den Abschiedsreden, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er ist also das Bild des unsichtbaren Gottes. Nehmen wir mal noch Lorber. Im großen Johannes Evangelium, nicht nur Swedenborg, also 8. Band, großes Johannes Evangelium. Ich war für kein geschaffenes Wesen ein schau- und begreifbarer Gott, aber von nun an bin ich allen Menschen und Engeln ein schaubarer Gott geworden. Also ganz genau das, was Swedenborg sagte, und ich habe gesagt, dieser frühe Glaube, dass Jesus die Ikone Gottes ist, dieser frühe Glaube klingt noch nach bei den ganz frühen Kirchenschriftstellern und ein berühmter Name ist Irenäus von Lyon. Irenäus von Lyon ist eine interessante Gestalt, weil dieser Irenäus von Lyon, der hat im Jahre 180 nach Christus dieses Buch geschrieben gegen die Häresien, Adversus Hereses. Und Irenaeus von Lyon war ein Schüler von Polycarp von Smyrna. Und Polycarp von Smyrna war ein Schüler von dem Evangelisten Johannes. Also hier haben wir einen frühkirchlichen Kirchenschriftsteller, der über eine Zwischenstufe noch mit Johannes, dem Evangelisten, in Berührung stand. Und Polycarp von Smyrna soll immer gesagt haben, der alte Johannes, der hat dann schon immer gesagt, oh, die Zeiten, nicht wahr? Oh, die Zeiten, oh, die Sitten. Was würde der heute sagen? Und in der Johannes-Apokalypse haben wir von Silvia gehört, empfängt er ja Sendschreiben an die sieben kleinen asiatischen Gemeinden und die sind ja schon teilweise mit Makeln behaftet, nicht wahr? Jetzt haben wir nochmal Swedenborgs Wort. Die christliche Kirche ist wie ein Schiff, das kurz nach Verlassen des Hafens schon wieder untergegangen ist. Ja, und dieser Irenaeus von Lyon, wieder dieser Swedenborgsche Grundsatz, der schreibt, Irenaeus von Lyon ist das jetzt, der Vater ist das Unsichtbare des Sohnes und der Sohn das Sichtbare des Vaters. Ein schöner Satz, nicht wahr? Swedenborg sagt, Jesus Christus ist der schaubare Gott, in dem der Unschaubare wohnt wie die Seele im Leib. Und Irenaeus von Lyon sagt, der Vater ist das Unsichtbare des Sohnes und der Sohn das Sichtbare des Vaters. Also hier klingt johannäische Theologie noch nach. Hier ist noch neukirchliche Theologie nachklingend. Hier sind wir noch vor dem Untergang der apostolischen Kirche. Dieses Bewusstsein ist noch vorhanden. Ja, und dann noch eine Sache. Wir haben also jetzt den Kyrios-Begriff als sozusagen eine argumentatorische Waffe, die meines Erachtens sehr interessant ist. Diese Bildtheologie, die nachklingt, das Unsichtbare muss irgendwie versichtbart werden, klingt bis in die frühapostolische Zeit nach. Und dann eben, ja, auch aus dem Kolosserbrief, da gibt es die Stelle, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und Ignatius von Antiochien, das sind doch alle so interessante Gestalten, der ist von Antiochien nach Rom überführt worden. Der hat seine Briefe, hat sieben Briefe geschrieben auf seiner Reise von Antiochien nach Rom. Und bei der Reise wusste er, also in Rom endet die Reise mit einer Besichtigung des Kolosseums. Ja, und ihr wisst, was das heißt. Das ist nicht sozusagen, ja, er wurde den Tieren vorgeworfen, nicht wahr? Das heißt, er tritt seine letzte Reise an, wird den Tieren vorgeworfen und in dieser Reise schreibt er an die Gemeinden, dass sie ja nichts unternehmen sollen, ihn da irgendwie freizukaufen oder so. Er freut sich auf die Destination, die ihm bevorsteht und schreibt eben Briefe an die Gemeinde und da schreibt er unter anderem auch, dass Jesus Christus der im Fleische erschienene Gott ist. Also Gott im Fleische, die ganze Fülle der Gottheit im Fleische. Das sind so wunderbare Sachen, ich hoffe, ich kann euch dafür ein bisschen begeistern, die zeigen, dass eben man eigentlich nicht nur sagen müsste, dass sich diese neukirchliche Theologie biblisch begründen lässt, sondern es ist auch Töne, Stimmen der Urkirche. Ja? Und das geht erst später verloren.